Er träumte vom großen Geld, er hatte wenig Skrupel. Der biblische verlorene Sohn landete bei den Schweinen. Fritz landete im Knast. Wir begrüßen unsere Zuschauer zu Menschen im Fokus und hier im Studio begrüßen wir Fritz Dengel. Fritz, du bist glücklich verheiratet, hast 3 Kinder, einen Job, der dir Spaß macht und bist ein aktives Gemeindeglied. Viele Zuschauer kennen dich aus Eisberg-Voraussendungen und Christus ist der Mittelpunkt deines Lebens und du liebst es, über Christus und sein Wort zu sprechen. In Lukas 7, 47 heißt es, ihre vielen Sünden sind vergeben, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Liebst du Jesus deshalb so sehr, weil dir so viele Sünden vergeben wurden?
Tatsache, das ist so. Sündenvergebung hört sich oft so trocken an, so irgendwas Theoretisches. Aber ich durfte es erleben. Ich durfte es erleben, die Last, die wirklich auf mir oder mich erdrückte zu gewissen Zeiten, wie sie dann nachher einfach wirklich wie von einem, mit einem Kran weg und es war vorbei. Und das ist dieses Gefühl der Sündenvergebung, wo man merkt, da ist jemand dahinter, der will dir nicht nur vergeben, was du getan hast, sondern dir auch den neuen Weg zeigen und will nie wieder, dass du in diese Situation hineinkommst. Ja. Also ich habe das wirklich gespürt, diese Liebe Gottes.
Fangen wir mal ganz von Anfang an. Wie bist du aufgewachsen? Kanntest du Gott schon als Kind?
Ja, ich bin in einer christlich-gläubigen, adventistischen Familie aufgewachsen. Bereits als Kind haben wir eigentlich sogar sehr viel zusammen in der Bibel studiert mit den Eltern, auch in der Gemeinde, untereinander mit den Kindern, mit Kindertanten, wie man das kennt. Und das war mir damals eigentlich schon sehr wichtig, das Thema. Also von klein auf und ich bin froh und dankbar, dass es so war damals.
Wie waren so die Träume für dein Leben? Wie hast du als Kind gedacht, so, das soll es mal sein?
Als Kind hatte ich tatsächlich, also es gab eigentlich nur die zwei P-Berufe, gab es bei mir als Kind, Pilot oder Pastor.
Ach, interessant.
Das war so als Kind immer. Ja. Das hat ja das eine mit dem anderen eigentlich nichts zu tun.
Nichts.
Aber beides hat mir gut gefallen, beides hat mir richtig imponiert. Und das habe ich einfach mal so stehen lassen. Ja. Habe ich mich jetzt auch nicht weiter darum gekümmert, ja, nachher in meiner Laufbahn. Aber das war als Kind immer so mein Wunsch, Pilot oder Pastor, eins von beiden.
Interessant. Und was ist letztendlich draus geworden? Was hat sich so in deinem Erwachsenwerden entwickelt?
Nun, heute bin ich in der Kfz-Branche tätig, also weder noch. Allerdings ist es so, dass ich Gott dankbar bin, dass er mich heute in den Dienst des Verkündigens gerufen hat. Ich bin kein ausgebildeter Pastor, keine Theologie studiert.
Bist Laienprediger?
Bin Laienprediger, genau. Und das aus dem Grund, weil Gott mich gerufen hat und mich auch dazu befähigt hat und mir die Kraft gibt bis heute. Und letztendlich, vielleicht war es wie eine prophetische Vorausschau als Kind, ja. Ich will mal Pastor werden.
Aber als du so aufgewachsen bist, haben sich die Wünsche ja verändert. Du hattest plötzlich neue Ziele.
Genau, ja.
Was waren das für Ziele? Was wolltest du plötzlich?
Nun, da war ich ja aus dem Teenie-Alter schon draußen. Ich hatte meine Ausbildung hinter mir. Ich habe ein Jahr Zivildienst gemacht und dann habe ich angefangen, mich zu bewerben. Ja, da war ich um die 20.
Zu bewerben als was?
Verschiedene Sachen, das waren, also ich habe eine Ausbildung als Kaufmann gemacht, in dem Bereich habe ich mich beworben, habe mich aber auch im Bereich Kfz beworben, weil ich, das war schon immer so ein Hobby von mir, Autos, und das war, ich weiß nicht wie lange, die Bewerbungszeit ging ungefähr ein Jahr lang erfolglos, bis ich dann auf die Idee kam, warum soll ich mich noch weiter bewerben, wenn ich mich doch eigentlich selbstständig machen kann in dem, was mir am meisten gefällt. Und das war die Automobilbranche damals. Ja, das war ungefähr 2001 ging es dann los, ja.
Also du hast diesen Schritt gewagt. Warst du so dieser Sunnyboy-Typ, der dachte, mir kann doch nichts passieren? Oder warst du einfach jemand, der sagt, ich mache das, egal was kommt, ich gehe da durch, ich schaffe das?
Das ist eine interessante Frage. Ich versuche mich zu erinnern, das ist natürlich 20 Jahre her. Ich hatte keine Angst. Im Gegenteil, ich hatte mich gefreut, weil ich habe da irgendwo eine Lücke gesehen. Da, zu der Zeit tat sich gerade etwas auf im Bereich Reimporte, diese berühmten EU-Fahrzeuge, Reimportfahrzeuge, okay. Die waren damals sehr stark und ich dachte, das mache ich jetzt auch. Das, bei uns in der Region, da gab es noch gar nicht so viele Angebote, das mache ich jetzt auch und hatte richtig Elan dazu und das war so richtig so, das hat sich verfestigt, dieser Wunsch in mir. Und natürlich, das Nächste war, man kann leicht Geld verdienen. Ja? Du hast eigentlich kaum was zu tun. Der Kunde sagt, ich will das Fahrzeug XY, du bestellst es, es kommt, der bezahlt sein Geld. Vielleicht siehst du das Fahrzeug nicht mehr, ja. Eigentlich ein ganz einfacher Job und ein Teil vom Geld bleibt immer in deiner Tasche, ja. Und so war auch, entstand auch dieser Traum, schnell Geld verdienen, viel Geld verdienen. Ja, das, was heute vielleicht auch, womit sich auch viele Jugendliche identifizieren halt.
Ich meine, es ist ja nichts Schlechtes dran, Geld zu verdienen. Aber bei dir wurde es so mehr und mehr zum Hauptziel deines Lebens. Und da ist ja dann auch irgendwann was passiert.
Ja, richtig. Das hat sich dann in eine Richtung entwickelt, die ich so nie geplant hatte. Es ist tatsächlich am Anfang, vielleicht, um es so auszudrücken, das eine bedingt das andere. Also die Dinge ergeben sich dann. Wenn dann plötzlich ein Angebot kommt, da könntest du noch mehr, noch besser verdienen. Du musst es halt nicht so genau nehmen mit, keine Ahnung, Steuern oder was auch immer da. Ja, ich habe gar nicht mehr alles in Erinnerung, was für Details da eine Rolle gespielt haben. Aber ich weiß, habe es noch in Erinnerung, du musst es nicht so genau nehmen. Ja. Und tatsächlich, dann habe ich die Dinge auch nicht mehr so genau genommen. Und es lief auch recht gut, ja. Bis ich dann auch an Geschäftspartner geraten bin, die es auch nicht so genau genommen haben. Und so kam eins nach dem anderen. Mhm. Das Ganze hat sich entwickelt in einem Bereich, wo ich dann gelandet bin, wo ich mir später gedacht habe, wow, wie konntest du da eigentlich hinkommen? Ja? Nie geplant, nie auch nur einen Gedanken darüber verloren. Aber da habe ich mich dann irgendwann mal in diesem Sumpf wiedergefunden.
Und dein Gewissen, was hat dir das gesagt?
Das wurde immer schlimmer.
Das wurde immer schlimmer?
Es wurde immer schlimmer. Und heute weiß ich warum oder bin auch überzeugt davon, dass es so gewesen ist. Das ist letztendlich der Erziehung zu verdanken, die ich hatte, der Erziehung auch im Glauben als Kind, wo dann einfach schon Dinge ins Herz gepflanzt wurden, die mich auf einer gewissen moralischen Ebene getragen und geführt haben, auf einer ethisch-moralischen Ebene. Und ich habe gemerkt, dass diese Dinge mir alle überhaupt nicht mehr wichtig waren, dann nur noch das Geld. Und irgendwann mal wurden die Nächte immer kürzer, also immer schlafloser. Es war tatsächlich so, dass ich da sogar schon begonnen hatte, mir fachliche Hilfe zu suchen auf psychologischer Ebene. Und dann habe ich auch eben, ja, sagen wir es mal so, ich verfiel dann auch schnell in eine Tablettensucht hinein. Das heißt Schlaftabletten oder auch mal Psychopharmakas, weil es ging mir teilweise sehr schlecht in dem, was ich tat, aber ich wollte nicht so einfach aufhören. Mhm. Ich habe gemerkt, Mensch, man kann einfach leicht Geld verdienen.
Das war so ein Kampf in dir, ne?
Das war, ja.
Das Geld und das Gewissen.
Genau. Quasi das Gewissen durch Tabletten ein bisschen zu betäuben, ja, und mir immer wieder einreden, so schlimm ist es ja nicht. Mhm. Das machen doch alle. Ja. Okay. Jeder betrügt doch irgendwo, ja.
Du warst zu der Zeit aber schon verheiratet.
Ja, da war ich relativ frisch verheiratet, ungefähr gute 2 Jahre war
es. Hat deine Familie davon irgendwas mitbekommen?
Nein, nein. Das wollte ich auch niemandem sagen. Also von wie ich die Geschäfte mache, das wollte ich, natürlich habe ich niemandem gesagt. Aber dass ich mich in gewissen Dingen verändert hatte oder auch weniger Schlaf, immer mehr Tabletten standen da, das hatte dann meine Frau schon mitbekommen. Mhm,
Und dann kam irgendwann der große Knall.
Ja, es ging dann immer so weiter, noch bis ungefähr 2005, ja. Es waren, also die gesamte Zeit der Selbstständigkeit war gute 4 Jahre. Und dann kam ich an einen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also wenn ich so weitermache, dann kommt der Urknall. Und zwar so richtig gewaltig, ja. entweder ich breche unter der Last des Gewissensdruck in Verbindung mit diesen Medikamenten, die mich immer mehr zerstört haben und mich angegriffen haben, zusammen, oder ich ziehe jetzt einfach mal einen Schlussstrich. Und zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich von Gott schon sehr weit entfernt. Ich ging noch in die Kirche, in die Gemeinde, aber das war eigentlich mehr oder weniger nur darum, damit niemand nachfragt, warum ich nicht komme und ich keinem zum Anstoß werde, damit Familie, Eltern, alle Oma, Opa glücklich sind. Und das war eigentlich der einzige Grund, aber ich hatte keine Beziehung zu Jesus oder Gott. Das war mir in dem Moment relativ egal geworden, weil ich mit anderen Dingen kämpfte. Ja.
Wer hat dann den Schlussstrich gezogen? Warst du das selbst oder hat dich jemand angezeigt?
Das habe ich selber gemacht. Und zwar, ich habe mich selbst angezeigt.
Oha.
Ja, es war für mich, da kam der Tag, wo ich gesagt habe, ich schaff's nicht mehr, ich will auch nicht mehr. Ja. Und ich habe auch realisiert, mit jedem Tag wird es ja nur noch schlimmer. Ja. Also ich tue niemandem mehr was Gutes im Moment. Diese Spirale, diese Abwärtsspirale, die wird immer schneller. Ja. Und ja, dann habe ich mich zu diesem Schritt entschieden.
Ja. Das war für deine Frau bestimmt ein Wahnsinnsaugenblick, wo sie plötzlich hinter die Kulissen sehen konnte. Mhm. Ich meine, sie muss damit rechnen, der Mann kommt ins Gefängnis, der Lebensunterhalt ist weg, das Ansehen in der Umgebung wird erschüttert. Wie hat sie reagiert? Wie hat sie auf dich reagiert?
Es war so eine geteilte Reaktion. Auf der einen Seite, sie war mir überhaupt nicht böse. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es jetzt das Donnerwetter des Jahrhunderts gibt. Aber sie war mir nicht böse. Aber ich habe gemerkt, der Pfeil hatte sie schwer getroffen. Also dieser Pfeil der Wahrheit, des tatsächlichen Umstandes, der jetzt dann eingetreten war, das hatte sie sehr schwer getroffen. Also ich habe da noch gesehen, sie hat auch noch Tage, Wochen damit gekämpft innerlich. Und ich konnte ihr auch nicht wirklich helfen. Ich konnte ihr nur sagen, dass es mir leid tut, dass es so weit gekommen ist. Und letztendlich, ich war jung. Natürlich, ich habe angefangen mit 20. Ja. Aber mit 20 ist man auch nicht mehr der Jüngste, dass man sagt, ja, ich bin nur 5, ich weiß nicht, was ich mache.
Du hast Verantwortung.
Genau, das ist nämlich nicht mehr der Fall gewesen. Also ich war schon in der Lage abzuschätzen, was daraus resultieren wird. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil dieses Streben, mehr zu haben, jemand zu sein, ja, das war so stark damals in mir und ich dachte, ich schaff's ja. Und als ich gemerkt habe, okay, auf normalem Wege geht's nicht, ja, du musst vielleicht ein bisschen über die eine oder andere Grenze treten, ja, war es mir dann noch relativ egal, weil ich mir immer wieder eingeredet habe, macht ja eh jeder und ich werde es schaffen und ich werde gut dastehen vor meinem Haus, vor meiner Familie. Und das war der Punkt, was ich mir immer wieder eingeredet habe.
Aber jetzt war nichts mehr gut da.
Nein.
Es war alles zerbrochen.
Genau.
Wie war da deine Beziehung zu Gott zu der Zeit? Hast du bei ihm dann Hilfe gesucht oder hast du dich einfach wieder deine Verzweiflung ergeben und mehr Tabletten genommen? Was hast du da gemacht?
Letztendlich das Letztere, was du eben gesagt hast, der Verzweiflung hingegeben und einfach weitergemacht mit den Tabletten. Ich meine, es war jetzt, die Last war weg. Ich hatte mich selbst angezeigt.
Ja.
Ich hatte keine Probleme mehr, keine geschäftlichen Probleme. Das Geschäft habe ich sofort aufgegeben, habe aber quasi meinen Kummer mit Tabletten betäubt.
Kam dann natürlich auch die Gerichtsverhandlung. Genau. Das war sicher auch wieder sehr belastend.
Die Ermittlungen haben begonnen. Das dauert ja auch immer noch eine gute Zeit. Ja, und die Ungewissheit, was kommt jetzt wirklich genau auf dich zu. Ja.
Und dann kam der Tag des Urteils.
Genau.
Hattest du das Strafmaß erwartet oder was war da?
Ich hatte es nicht erwartet. Ich hatte gedacht, dass es ein bisschen geringer ausfällt. Das Maß waren dann 4 Jahre Gefängnis und wegen der vielen Betrugstaten. Also es gibt es im deutschen Recht, im Strafgesetz, Buch gibt es ja diesen Zusammenzug der Straftaten. Also man hat dann, was weiß ich, 50, 100 Einzelfälle und dann gibt es pro Einzelfall, würde man dann so und so viele Monate kriegen, dann kommst du ja nachher auf 100 Jahre oder was. Und dann gibt es den Zusammenzug. Und dann kamen wir auf 4 Jahre und damals sagte mir schon der Richter bei der Verhandlung, also Ersttäter und so weiter, wenn alles gut geht im Gefängnis, dann bist du nach einem halben Jahr, nach der Hälfte der Strafe, also nach 2 Jahren draußen. Es war aber nicht so, hat aber auch nichts mit meinem Verhalten da drin zu tun, weil ich war da nie auffällig, da gab es überhaupt keine Probleme. Aber ja, letztendlich entscheiden das andere Gremien und musste ich dann doch knapp drei Jahre.
Jetzt hat aber jeder so seine Vorstellungen vom Gefängnis. Naja, du hast halt ein Zimmerchen und du hast einen Fernseher dort, du kriegst jeden Tag dein Essen und du kannst vielleicht Gymnastik machen. Und dann kommt die Realität. Wie hast du das Gefängnis erlebt?
Also es ist wirklich so, wie du es beschreibst in gewissen Teilen. Du hast dein Zimmer, du kannst sogar einen Fernseher dort beantragen, kannst du bekommen. Du hast dein regelmäßiges Essen, das ist natürlich das eine, wie du es eben beschrieben hast. Auf der anderen Seite ist es natürlich die Atmosphäre da drin. Ja. Also ich sag mal so, es gibt kaum einen Ort auf dieser Welt, wo du dich weniger geliebt fühlst, weil das kannst du dort auch nicht erwarten, definitiv nicht. Und ich glaube, das ist also die Isolation von der Gesellschaft, von deinen Lieben, von deiner Familie und dann in eine Gesellschaft hereinzukommen, wo du einfach auch nichts erwarten kannst. Ja. Also von wegen das, was du aus der Familie kennst, das wird es alles nicht mehr geben. Ja. Das ist bis jetzt komplett auf dich allein gestellt. Was du noch hast, wenn du einen Glauben hast, das ist Gott. Und da begann in mir wieder etwas zu arbeiten. Ich glaube, ich bin auch überzeugt davon, dass es der richtige Weg für mich damals war.
Und deine Frau, die war ja jetzt alleine, hat sie irgendwann angefangen, wütend gegen dich zu werden, dass du schuld warst, sie in so eine Situation gebracht zu haben? Oder wie hat sie das jetzt auf die lange Zeit hin ertragen?
Nein, das muss ich also sagen. Und da kann ich wirklich Gott auf Knien danken. Also ich weiß nicht, ob einer von Tausenden heute so eine gute Frau hat, die das wirklich einfach mitgetragen hat. Die hat einfach gesagt, wir stehen das zusammen durch. Ja. Und das ist wirklich, also das ist schon mal der erste Kraftakt, wo du so richtig merkst, die ersten Gedanken in dir, bevor es jetzt tatsächlich real wird und du gehst da rein ins Gefängnis, ja. Es ist nicht nur, wie wird es da drin sein, was erwartet dich dort, das war meine geringere Sorge, sondern wie wird es draußen sein mit meiner Familie, mit meinen Lieben, wird da noch eine Akzeptanz da sein, wird es eine Loslösung geben, was wird passieren jetzt in diesen nächsten 2, 3 Jahren? Ja?
Ich meine, du warst sehr jung und ja, man muss damit rechnen, dass die Frau sagt, okay, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun, aber du sagst, sie hat zu dir gehalten. Und deine Familie, dein Elternhaus?
Auch.
Die haben bestimmt für dich gebetet, oder?
Ganz genau, ja. Ganz genau. Das war der Punkt. Und im Gefängnis begann dann auch etwas Entscheidendes, ja, in meinem Leben.
Jetzt sagt man ja, das Gefängnis ist voller unschuldiger Leute. Die haben alle so ihre Ausreden für das, was sie getan haben. Ich meine, man hat sich ja sich dort auch unterhalten. Was hast du gemacht? Wie war das da? Hast du dich schuldig gefühlt? Ist es richtig, dass ich hier bin? Oder sie haben doch wieder mal übertrieben und
die Sache hat zwei oder die Medaille hat 2 Seiten. Auf der einen Seite ganz klar schuldig, weil ich habe tatsächlich Straftaten begangen im Sinne von Betrug damals. Ja. Das andere ist, wo ich ein bisschen überrascht war, warum so viel? Warum bekommt man 4 Jahre? Ja. Sind schlimmere Straftaten drin, also ja, wo du denkst, okay, und das habe ich aber auch heute, die haben weniger Strafe bekommen, aber das habe ich heute, sehe ich heute natürlich ganz anders. Ich habe auch eins lernen müssen, man vergleicht nie Straftaten, vor allem die nicht auf einer Linie miteinander sind. Zum Beispiel hat ein Bankraub nichts zu tun mit jemandem, der in einem Geschäft einen Betrug macht oder was ganz anderes, ein Gewaltverbrechen, ja, Sexualdelikte, ja. Drogendelikte. Das sind ganz andere Ebenen und man kann das jetzt nie so vergleichen. Ja, der hat ja das gemacht und wieso kriegt er nur das? Und ich habe nur das gemacht, wieso kriegt er? Aber das war dann so im Gefängnis und man hat sich darüber unterhalten und hat immer so ein bisschen verglichen. Ja, Mensch, wie kann das sein? Aber das weiß ich heute, das macht man nicht. Da gibt's
da kannst ganz du nur klare. Verzweifeln, wenn du das machst.
Ja, genau, ja. Richtig.
Und wurdest du da auch bedroht? Gab es da Konfrontationen im Gefängnis oder war es so ein stetiges Einerlei jeden Tag?
Bin Gott dankbar, direkt bedroht nie, aber es gab Konflikte. Mhm. Es gab Konflikte und weil es auch dort einfach dieses hierarchische System gibt. Ja. Da gibt es eben Leute, die sind zum 5., 6., 7. Mal schon drin, ja, insgesamt schon 15 Jahre drin.
Alte Hasen.
Genau, oder Leute, die einfach schon am Stück schon 10 Jahre drin sind und so weiter. Und die sind meistens so in der Rangordnung relativ weit oben. Und man hat eigentlich mit ihnen nichts zu tun, außer man kommt ihnen in die Quere. Mhm, ja. Also es muss schon so laufen, wie sie es sich vorstellen. Ja.
Und jetzt hast du wieder über Gott nachgedacht. Vielleicht hast du die Bibel gelesen. Und hast dir Vorsätze gemacht, was passiert, wenn ich zu Hause wieder bin, wenn ich freikomme? Vielleicht hast du Strichliste geführt, die Tage, die vorbeigingen, so wie man es aus den Filmen kennt.
Ja, die Liste habe ich nicht geführt. Es gab damals, wir hatten unseren Kalender dort, aber da habe ich immer wieder mal drauf. Ich habe tatsächlich die Tage gezählt bis zum Ende. Man bekommt ja dann noch Bescheid, so und so lang voraussichtlich, Entlassung dann und dann. Dann geht man her und sieht, ach ja, es sind ja nur noch 633 Tage. ja, das sitzt man ja mit links ab. Ne? Und man versucht sich vieles schön zu reden, aber es ist Fakt, wenn also so eine Zeit, von, man spricht von Jahren, die noch bevorstehen, ja, schön ist es nicht.
Ja. Ja, kann ich mir vorstellen.
Und in dieser Zeit begann etwas sehr Interessantes. Also ich habe gesagt, hey, ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, an wen ich glaube. Die letzten Jahre wollte ich von alledem nichts wissen. Ja? Aber jetzt hat Gott mich hierher gebracht oder zugelassen, dass ich hierher komme, weil er vielleicht nochmal angeklopft hat und hat gesagt, weißt du noch, wer ich bin? Ja? Mhm. Und ich habe das schon gespürt, richtig gespürt, dass ich da nochmal nachhaken soll, an wen glaube ich eigentlich? Was wurde mir schon in die Wiege gelegt? Was kenne ich von Kind auf? Wieso habe ich das die letzten Jahre nicht beherzigt? Wieso habe ich das vergessen? Wieso war mir das so egal? Ja? Und da begann es dann, dass ich einfach die Bibel in die Hand genommen habe und habe wieder angefangen zu lesen. Ich konnte noch nicht mal richtig beten, weil ich betete immer nur, Herr, lass mich rauskommen hier. Ja? Aber wir kennen ja auch die Geschichte aus der Bibel von Josef. Das war ein bisschen mehr, als ich erlebt habe. Also manchmal fragen wir uns, warum lässt Gott die Dinge so laufen?
Aber du hast jetzt deinen persönlichen Glauben gefunden. Nicht das, wo du erzogen worden bist, sondern du hast jetzt deinen persönlichen Gott gesucht.
Genau.
Hast du denn auch irgendwann gespürt, er ist wirklich da und er ist real? War das im Gefängnis oder kam das erst später?
Die ganze Sache hat zwei Phasen. Einmal war eine Geschichte im Gefängnis und später kam noch mal etwas. Werden wir sicherlich nachher darauf zu sprechen kommen. Das im Gefängnis war so. Ich hatte dieses Bedürfnis, Gott wieder kennenzulernen. Ich hatte gemerkt durch die letzten Jahre, wie schlimm es eigentlich, also wie schlimm eigentlich die Welt tatsächlich, das weltliche Leben tatsächlich ist. Auch wenn wir denken, wow, leicht Geld verdienen hier, aber du merkst, da ist niemand, der dir irgendwas gönnt, da ist niemand, der dir irgendwo hilft, da ist keiner, der dir mal zur Seite steht in dieser Welt. Du bist auf dich allein gestellt und wenn du einen Fehler machst, bezahlst du dafür. Ja. Also das ist das, was ich in der Welt kennengelernt habe, in diesem harten Geschäftsleben nachher.
Genau, harte Realität.
Genau, harte Realität. Und ich sehnte mich wieder nach etwas anderem. Und ich wollte Gott in mir wieder reaktivieren. Mhm. Und ich habe angefangen zu beten im Gefängnis und wieder die Bibel zu lesen, aktiv. Und da gibt es noch so eine interessante Geschichte. Ich habe zwei interessante kleine Erlebnisse gehabt im Gefängnis mit Gott. Und von der einen Sache wusste ich Jahre, nachdem ich entlassen worden bin, noch nichts. Das erzählte mir meine Schwester.
Interessant.
Das ist interessant. Und zwar, ich war zuerst in Schwäbisch Hall, in einem Hochsicherheitsgefängnis. Und dort war ich mit wir waren zu zweit mit einem anderen auf der Zelle. Und dieser ist ein Bekannter gewesen von dem damaligen Lebensgefährten von meiner Schwester. Ja. Also man merkt mal wieder, es gibt so Phasen im Leben, wo man merkt, wie klein die Welt ist. Das war mal wieder so ein Punkt. Und wir haben dann so ein bisschen uns unterhalten. Also wir haben zufällig herausgefunden, dass wir beide die gleichen Personen kennen. Mhm. Genau. Und wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Und ich habe dann angefangen, regelmäßig zu beten und die Bibel zu lesen.
Er hat das gesehen.
Er hat das gesehen. Mhm. Und es ist so, es gibt in der Zelle ein Fenster mit Gittern. Ja, und da bin ich immer hingegangen vor das Fenster und habe mich niedergekniet zum Beten. Und ich habe das nie gewusst. Meine Schwester hat mir das erzählt, Jahre nachdem ich entlassen wurde, dass ich, der hieß Nico, glaube ich, weiß es gar nicht mehr genau, sagt er, du, der Nico hat mir erzählt, sagt sie, als du da hingegangen bist ans Fenster zum Beten, da bist du ganz, ganz weiß geworden. Alles hat geleuchtet. Und er hat richtig so, wusste nicht, was er machen sollte. Ja. Der hat mir gesagt, er hat auch nie getraut, dich zu fragen, was mit dir los ist. Und ich sage, wow, ich habe das nicht gesehen, ich kriege das nicht mit, ich habe sowas nicht. Ja, und das kriegst du später mit. Und dann denkst du, okay, Gott wirkt sogar, wenn du eigentlich gar nichts tust, außer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur betest. Ich habe nur gebetet und Gott hat schon im wahrsten Sinne des Wortes dieses Licht, diese Kraft des Gebets auch einen anderen gezeigt, spüren lassen. Ja. Ich weiß nicht, wo dieser Nico heute ist, was er macht, ja, aber er hat damals, ich glaube, das hat nicht wenig Eindruck hinterlassen, für das, was Gott damals hat. Ich habe das nicht mitbekommen.
Also Gott wirkt, auch wenn wir selbst da nichts mitbekommen.
Wenn wir selbst nichts mitbekommen. Ja. Er wirkt, wenn wir uns ihm zuwenden. Ja? Ja. Das habe ich damals das erste Mal dann gemerkt, später natürlich, als meine Schwester ist mir jetzt, kam es mir so, Mensch, siehst du, Gott wirkt allein, wenn du ihm schon treu bist und dich ihm hinwendest, auf seine Art und Weise. Und für mich war das fast schon ein Schockerlebnis, als mir das meine Schwester erzählt. Der wusste nicht, was in dem Zimmer los ist. Der dachte, jetzt wird immer heller und so ein Glanz, so ein Schein. Und ganz, er konnte nicht mal richtig hinschauen, hat er meiner Schwester beschrieben. Ja. Und genau das habe ich dann realisiert, wow, also Gott hat 1000 Wege, von denen du nie gedacht hättest, dass das so ist.
Aber jetzt wollen wir die zweite Geschichte auch hören.
Die zweite. Das war dann, nachdem ich verlegt wurde in die JVA nach Ulm. Es war so, dass ich damals schon im Gefängnis, du hast ja vorher gesagt, wie ist es dort? Man hat einen Fernseher, ein eigenes Zimmer, man hat Essen dort und ein Bett und alles. Ja, das ist zwar richtig, aber ist natürlich auch so, man muss auch arbeiten dort im Gefängnis, ganz normal. Da gibt es im Gefängnis selber gibt's Jobs, also da gibt es ganze Schreinereien, ganze Schlossereien und so weiter, wo dann jeder Gefangene auch den ganzen Tag normal 8 Stunden arbeitet. Und ich hatte damals mit dem Verantwortlichen, ich sage jetzt einfach Arbeitsminister von dort drin, ne, okay, gibt's verschiedene Beamte und einer ist über die Arbeit, für die Arbeit zuständig, hatte ich auch gesprochen und gesagt, es ist so, ich arbeite, keine Frage, ich arbeite ganz normal wie jeder andere auch, nur gibt es einen Tag, das ist der Samstag, also der biblische Ruhetag, der Sabbat, wie wir ihn kennen aus der Bibel, da würde ich gegen mein Gewissen handeln, wenn ich da arbeiten würde. Mhm. Ja, da war es mir schon wichtig geworden. Das war schon einige Wochen, nachdem ich mich wieder angeklingt hatte an Gott.
Ja.
Und ich habe auch Gott versprochen, ihm treu zu sein. Ich habe gesagt, ich habe ein Leben hinter mir, das will ich nie wieder erleben und ich will mit dir gehen. Ich will dir die Treue halten, ich will die Segnungen, die du für mich bereithältst, einfach empfangen, ja, weil ich einfach jetzt mit dir leben will. Und so entschied ich mich auch eben zu sagen, ich kann am Sabbat nicht arbeiten. Es ist so, wenn man dort Dinge tut, die gegen gewisse Regeln innerhalb des Hauses dort verstoßen, dann gibt es im Regelfall Disziplinarmaßnahmen. Und es wurde gewertet von mir als Arbeitsverweigerung, aus dem einfachen Grund, ich hatte das Argument, dass ich am Samstag nicht arbeite, am Sabbat nicht arbeiten kann, weil ich Adventist bin, hat nicht funktioniert, weil ich aus der Gemeinschaft der Adventisten ausgetreten war, damals freiwillig, bevor ich ins Gefängnis gegangen bin. Das war ein Schritt, den ich für mich entschieden hatte.
Als Konsequenz. Du hast gesehen, du lebst nicht, wie ein Christ leben soll, hältst die Gebote nicht, also hast du dich da losgesagt. Okay.
Hatte ich mich losgesagt. Und jetzt, wie soll ich sagen, ich bin Adventist und kann am Sabbat nicht arbeiten, wenn ich keiner mehr bin. Also ich bin konfessionslos war ich zu dem Zeitpunkt. Ja. Ich habe aber gesagt, es geht gar nicht darum, welcher Gemeinschaft oder Kirche ich zugehöre. Es geht darum, dass ich weiß, an wen ich glaube und mein Gewissen erlaubt es mir nicht. Ja? Ich möchte kein Leben mehr ohne Gott führen, habe ich auch deutlich gesagt. Und ich bitte hier um Verständnis und Nachsicht. Ich arbeite gerne am Sonntag, wenn nötig, aber am Samstag nicht. Dann hieß es, gut, wir werden darüber beraten. Sie wissen, dass das Folgen haben wird. Also es wurde direkt als Arbeitsverweigerung vermerkt in die Akte, dass das Folgen haben wird und wir werden darüber beraten und Sie bekommen dann in den nächsten Tagen Bescheid. Ja. Disziplinarmaßnahmen können dann unter anderem so aussehen, dass man dann in Einzelhaft kommt, dass man teilweise in den sogenannten Bunker, also das ist eine Zelle unter der Erde, wo es dunkel ist und da bist du ziemlich isoliert, keine Gespräche mit anderen über Tage oder Wochen, so wird mehr oder weniger auch dein Wille dann irgendwann mal gebrochen. Ja.
Wie ging es dir da? Hattest du Angst?
Der Punkt war der. Interessanterweise hatte ich überhaupt keine Angst. Aus dem einfachen Grund. Ich habe gesagt, Herr, im Gebet bin ich wirklich sehr viel zu ihm gekommen, gerade in der Zeit. Ich habe gesagt, Herr, ich kann jetzt nichts mehr tun. Ich weiß aber, dass ich das Richtige getan habe. Mhm. Und ich weiß, dass du über allen stehst. Ich weiß, dass du auch Menschenherzen erweichen kannst, dass du die Dinge und die Geschicke lenkst, das weiß ich alles. Und ich übergebe dir alles und warte auf deinen Bescheid.
Ja. Und du hattest Frieden?
Und ich hatte Frieden. Ich hatte wirklich Frieden. Das war auch mein tägliches Gebet. Ich habe mich immer wieder dem Herrn so hingegeben und gesagt, entscheide du, wie es kommen soll. Egal was, auch wenn es so Dinge sein werden, die mir nicht gefallen, aber ich will bei dir bleiben. Das war mir wirklich wichtig. Es war wie so, Herr, ich will dir ein bisschen was zurückgeben von dem, was ich die letzten 5 Jahre dir genommen habe. Ja. Oder
das war diese Liebe, weil dir vergeben worden ist.
Genau, richtig. Mhm. Und es kam nach einer Woche kam der Bescheid, da kam so ein Beamter rein, der so den Bescheid dir eröffnet und sagt, Folgendes wurde beschlossen in einem Gremium über diesen Fall. Ja. Hat er gesagt, es ist so, der Standardweg wäre jetzt bei Ihnen gewesen Bunker. Also nochmal verschärfte Haft, ja?
Ja.
Arbeitsverweigerung akzeptieren wir nicht, Gewissen ist uns eigentlich relativ egal, das ist jetzt nichts Lebenswichtiges, ja, sondern hier haben...
Obwohl es eine Besserungsanstalt ja ist.
Ja, okay. aber manche Dinge sind in der Anstalt dann wohl doch wichtiger wie... ja. Aber dann kam das Argument... Und dann kam das Eigentliche. Das hat mich sehr ergriffen damals. Dann hat der entsprechende Beamte, ein sehr hochgestellter dort, hat er gesagt, es ist so, es gibt in der ganzen Anstalt 300 Arbeitsplätze ungefähr. Wir können sie überall einsetzen, das können die machen, die können die einsetzen, wo sie wollen. Ja. Und von diesen 300 Arbeitsplätzen gibt es einen einzigen Platz, den möchten alle haben. Mhm. Ja. Also das ist der schönste und easyste Job überhaupt. Und das ist quasi der Bücherwurm. Es gibt eine Bücherei und dort muss auch einer drin sitzen.
Ja.
Der arbeitet die Bücherei 3-mal die Woche, ein paar Stunden offen. Solange bist du präsent dort, teilst Bücher aus von Gefangenen und nimmst andere wieder zurück. Ja. Ja. Und ansonsten sitzt du da in der Bücherei, den ganzen Tag kannst Bücher lesen, sortierst sie, tust welche rein, raus,
hast
einen Computer.
Du hast den Job bekommen.
Sagt er, Wir haben entschieden in diesem Gremium, wir haben lange darüber beraten und wir haben Folgendes entschieden. Wir haben es oft mit solchen Fällen zu tun, wo Menschen irgendwas verweigern, und da müssen wir Konsequenzen auch an den Tag legen, ja, ganz klar. Aber wir haben gemerkt, ihnen ist eine Sache wichtig und sie haben ein Prinzip, nach dem sie leben, ein Prinzip. Und Menschen mit Prinzipien, hat er mir damals, es klingt mir heute noch in den Ohren, Menschen mit Prinzipien sind heute nirgends mehr zu finden. Die Menschen sind heute wetterwenderisch, die Menschen lassen sich biegen von links nach rechts, je nachdem, wo sie ihre Vorteile kriegen können. Ja. Aber wir haben gemerkt, sie werden durch diesen sogenannten Sabbat, der ihnen so wichtig und heilig ist, werden sie jetzt Nachteile haben, das wussten sie. Und sie haben trotzdem nicht nachgegeben, sie haben gesagt, ich tue das nicht. Ja. Mhm. Und aus unseren Gründen eigentlich unbelanglich, das ist ein komischer Tag, ist sogar wurscht, an welchem Tag man jetzt arbeitet, aber weil sie so festgehalten haben, ist es uns wichtig geworden, dass wir auch Menschen mit Prinzipien hier drin haben, und Menschen mit Prinzipien bekommen nur verantwortungsvolle Jobs. Und sie können ab morgen dort anfangen.
Nein.
Doch, Tatsache. Wow. Und ich war den ganzen Rest meiner Zeit, war ich in der Bücherei, und es war wirklich so, man wurde dann von einigen Gefangenen auch schief angesehen, weil dorthin kommt man, also die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu 300, bei 300 Gefangenen, dorthin kommst du nicht.
Außer durch Vitamin B oder?
Vitamin B oder was dort auch oft war, du verpfeifst jemanden und dann, oder quasi ein Spitzel für die Beamten dort und so. Das wollte ich alles nie. Das wollte ich nie. Das war mir niemand verpfeifen. Ich hatte mit solchen Dingen nie was zu tun. Ich habe wirklich versucht, sauber zu leben dort drin. Und es gibt auch keinen einzigen Eintrag. Also, es gibt ja eine interne Akte, es gibt keinen einzigen Eintrag mehr. Und das hat mich damals sehr stark bewegt. Wenn du Gott treu bleibst, wird er dir nicht nur treu sein, sondern er wird dich doppelt, dreifach und zehnfach segnen. Ich habe mich nicht einmal beworben für diesen Job.
Das ist wirklich eine tolle Erfahrung, die du da gemacht hast.
Also das hat mich sehr, sehr stark bewegt.
Ja, und hat dich bestimmt auch durch die kommenden schwierigen Monate getragen.
Es war wirklich, ich ging morgens gerne zu meiner Arbeit. Da drin, muss man sich vorstellen. Ja. Das kann keiner sagen, kein zweiter.
Jetzt hast du Prinzipien wiedergefunden, du hast Gottes Wort gefunden, das hat dich gefestigt. So, und jetzt gingen dann irgendwann die Türen auf.
Genau.
Du hattest dir bestimmt einiges vorgenommen, was jetzt anders wird. Und jetzt kam die Freiheit. Wie war das für dich jetzt plötzlich?
Ja, klar, man fiebert darauf hin. Man bekommt vorher den genauen Termin genannt. Den bekam ich dann ein paar Monate davor. Was machst du jetzt mit deiner Freiheit? Ja. Es ist ganz, ganz komisch. Wenn man dann fast 3 Jahre drin war, dann will man erstmal gar nichts machen draußen, bloß sich frei fühlen, bloß das genießen. Ja. Genau. Und tatsächlich, also ich habe ein paar Tage, ein paar Wochen habe ich, glaube ich, woanders, habe ich gar nichts gemacht. Ich bin zu Hause geblieben, einfach nur zu Hause geblieben und die Familie genossen, die Natur genossen, alles wieder richtig so aufgesaugt. Ja. Das war sehr schön. Ja, und dann dann begann quasi der zweite Absturz.
Wieder ein Absturz.
Einer aus dem Gefängnis, mit dem ich mich gut verstanden hatte, der wurde auch ungefähr zum gleichen Zeitpunkt entlassen. Da haben wir gesagt, komm, wir treffen uns mal. Wir haben uns wirklich gut verstanden, wir hatten uns angefreundet, wir treffen uns mal, ja. Und wir trafen uns mal in einer Pizzeria und er bestellte sich dann auch mal so 2 Schnäpschen zu seiner Pizza und dann sagte er, probier doch mal und das ist nicht mein Ding. Ich hatte eigentlich nie getrunken im Leben. Mhm. Tabletten, ja, das war ein Problem, mit dem ich kämpfte oder in der Vergangenheit damals zu kämpfen hatte, aber mit Alkohol nie. Und ich dachte, mehr als schlecht schmecken kann es nicht und dann sage ich ihm halt nie wieder. Ja. Und dann probierte ich mal ein Schlückchen und geschmeckt hat es tatsächlich nicht, aber ich fühlte mich wieder so ein bisschen so, das ist das Gefährliche an diesem Alkohol. Ja. Er bringt dich so in eine andere Stimmung hinein. Mhm. Ja? Und er suggeriert dir Dinge, die eigentlich nicht stimmen, nicht wahr sind. Ja? Du schwebst einfach in einer Parallelwelt. Ja? Und ich spürte so ein bisschen, gar nicht mal so schlecht. Ja? Tatsächlich, es fing mit einem Schluck an, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ging dann eigentlich relativ schnell, sodass ich angefangen hatte zu trinken.
Hilfe.
Zu trinken, ja. Zuerst immer nur ein Bier am Abend, das berühmte Feierabendbier, aus dem dann 2, 4, 6 und ungelogen auch mal locker 12 bis 15 Bier am Abend. Das ist gar kein Problem.
Das Ganze hat eine Frau mit angeschaut und miterlebt, was da passiert ist.
Ja.
Nach der Hoffnung, dass jetzt alles besser wird.
Genau. Also eigentlich habe ich lange Zeit versucht, mir das gut zu reden oder schön zu reden, dass das gar nicht so schlimm ist. Mhm. Ein Bierchen trinkt auch jeder. Ja. Abgesehen davon, dass auch ein Bierchen zu viel ist, waren es natürlich nachher wesentlich mehr. Es steigerte sich, sage ich mal, von Monat zu Monat. Es fing nicht mit 5 Bier an, nein. Aber es steigerte sich Schritt für Schritt. Und dieses langsame Schleichende, ja, das ist ja das Gefährliche, was auch in der Familie dann auf mehr Akzeptanz gestoßen hat, in Anführungsstrichen, als wenn ich jetzt gleich 3 Flaschen Wein jeden Abend getrunken hätte. Meine Frau wahrscheinlich auch gesagt, was ist denn los?
Ja.
Aber so ein Bierchen, das hat sie auch nicht so richtig realisiert. Und dann das zweite und dann mal ein drittes aufgemacht. Ja. Und ja, dieser Prozess, der ist sehr gefährlich, sogar für die Familie, weil sie es selber gar nicht so richtig realisieren im ersten Moment.
Interessant. Aber du hattest jetzt ja eigentlich die Verantwortung, endlich für deine Familie wieder zu sorgen, Geld zu verdienen. Hast du diese Verantwortung dann auch ersäuft oder was hast du damit gemacht?
Also ich habe gearbeitet, ganz normal. Aber
hast du einen Job gefunden?
Ja, ich hatte einen Job gefunden danach. Und da gibt es auch wieder eine interessante Erfahrung, wie Gott etwas wunderbar geführt hatte. Aber dann, das war dann auch gegen Ende hin, wo das Problem mit dem Alkohol gelöst wurde. Aber wie das gelöst wurde, das möchte ich auch in ein paar Sätzen gleich erwähnen. Aber ich hatte definitiv eine Arbeit, wo ich auch gesagt habe, also diese Verantwortung als Familienvater, als Ehemann, die obliegt mir, ja, und die will ich auch wahrnehmen, ja. Habe aber immer gesagt, es schließt sich ja jetzt nicht aus, das eine oder das andere mit dem einen muss ich ja nicht ausschließen. Ich kann ja trotzdem mein Feierabendbier trinken und arbeiten. Wo liegt das Problem? Ja? Mhm. Nur eben, wie vorher gesagt, es wurden wesentlich mehr Bierchen als eins. Ja. Ich arbeitete in der Zeit und hatte dann gemerkt, nach 1, 2 Jahren, also das Ganze ging, 2009 wurde ich entlassen. Das Ganze ging dann bis 2013 mit dem Trinken.
Keine kurze Zeit.
Ja. Es waren 4 Jahre. Und ich merkte, ich realisierte erst ungefähr in der Mitte, nach 2 Jahren ungefähr, dass ich ein echtes Problem habe mit dem Alkohol. Und was tut man da? Als Christ, ja, man betet. Ich hatte auch mit Beginn des Alkoholskonsums hat sich meine Beziehung zu Jesus auch immer weiter abgeflacht, ja. Es war jetzt nicht so abrupt, ich will nichts mehr mit Gott tun, es hat sich immer weiter. Man entfernt sich automatisch, das ist ein wunderbares Mittel, was Satan erfunden hat, um Menschen von Gott wegzubringen.
Ja. Man sagt sich ja selbst, oh, ich bin so schlecht, Gott will doch gar nichts von mir wissen.
Genau,
ja.
Was kann ich schon tun? Außer meine 10 Bier am Abend trinken, kann ich nichts verdienen.
Eine recht erfolgreiche Lüge vom Teufel.
Ja, ist wirklich so, ja. Ja, und so entfernte ich mich Schritt für Schritt und habe dann irgendwann mal realisiert, nach ungefähr 2 Jahren, ich habe ein echtes Problem und habe Gott um Hilfe gebeten. Und interessant ist dabei eine Sache. Du musst dir vorstellen, ich habe bis zum Ende hin gebetet. 2 Jahre lang. Und ich musste am Ende etwas lernen. Das war phänomenal, was Gott mir gezeigt hat. Das nehme ich so für mich sehr persönlich von Gott. Ich habe immer gebetet, Gott, mach mich frei von diesem Alkohol. Ja.
Ja.
Zwischenzeitlich hatte ich ja auch immer weniger mit Gott zu tun. Das Gemeindeleben interessierte mich wenig, Bibellesen interessierte mich wenig, also das geistliche Leben interessierte mich wenig. Was ich aber wollte, war frei werden vom Alkohol. Weil ich merkte ja, ey, du bist jetzt im Gefängnis gewesen. Mhm. Ja. Du bist eh schon in der Gesellschaft, ich sage jetzt nicht geächtet, aber du wirst mit anderen Augen gesehen. Ja. Ja. Das ist ja ein Straftäter. Ja. Jetzt will ich ein bisschen Fuß fassen in der Gesellschaft. Jetzt kann ich doch nicht anfangen zu trinken. Mhm. Also irgendwo werde ich dann in dieser Gesellschaft totalen Blackout erleben. Ja. Ja, und ich bin weg vom Fenster. Ja. Das will ich nicht. Ich habe ja eine Familie. So. Und ich betete immer, Gott, hilf mir, vom Alkohol wegzukommen. Immer wieder, Gott, hilf mir, Gott, hilf mir. Und dann hatte ich Mut während dem Tag. Und am Abend wieder, als ich heimkam, dachte ich mir, Mensch, wenn dieses Bier mich nicht so angucken würde. Ja. Mhm. Und es ging von vorne aus. Jeden Tag, jeden Abend.
Warst du enttäuscht von dir?
Ja.
Dass du dem nicht widerstehen konntest?
Genau. Dann war es so, ich hatte mich mit Ärzten in Verbindung gesetzt, mit Fachärzten. Ich habe gegoogelt, wie wird man frei. Ich habe verschiedene Erfahrungen gelesen von Menschen, die in den Kliniken waren. Ich habe sogar angedacht, in eine Entzugsklinik zu gehen. Also ich hatte viele, viele, viele Dinge probiert. Ja?
Ja.
Nichts hatte zum Erfolg geführt. Und dann kam dieser eine Tag, es war der 7. Februar 2013, ich werde es nie vergessen, ein Donnerstag. Ich weiß, meine Frau, die wollte einen Kurs machen. Der ging von Donnerstag bis Sonntag, ein Kurs. Und ich habe sie auf zu diesem Kurs hingefahren. Bin nachher nach Hause gekommen und habe meine Kinder verteilt an meine Eltern. Mhm. Dort und ich glaube an seine Oma und ich weiß gar nicht mehr, wie es genau. Ich hatte sie verteilt. Ich wollte nur allein sein. Das war dieser Donnerstag. Ich wollte nur allein sein und ich habe an diesem Donnerstag, bin ich nach Hause gegangen, habe mich in mein Zimmer nicht eingesperrt, ich habe die Tür zugemacht und habe den halben Tag auf den Knien verbracht und habe gesagt, Herr, jetzt ist der Punkt gekommen, an dem ich etwas realisiert habe, was ich bis jetzt noch nicht realisiert habe, dass ich A, nicht mehr so weiterleben kann und will, es gibt keine Option mehr, entweder das hört auf, oder das Leben wird zu Ende gehen. So oder so. Entweder der Alkohol bringt mich um oder ich muss selber eine Lösung suchen. Aber so kann und will ich nicht mehr. Ich war wirklich, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes am Boden zerstört. Ich habe mit den Schweinen gefressen sozusagen. Ja. Und ich sagte, Herr, heute, wenn ich hier aufstehe, will ich eine Antwort von dir. Eine richtige Antwort von dir. Entweder du hilfst mir, oder du lässt mich für immer verloren gehen, aber ich kann und will so nicht mehr. Und wenn du mir hilfst, hier bin ich. Ich will dir dienen, habe ich gesagt. Und das war der entscheidende Unterschied. Etwas, was ich in meinem Leben realisiert habe, was ich vorher nie verstanden habe. Davor wollte ich immer nur eins, dass Gott mir den Alkohol nimmt, aber ich will mein Leben weiterleben, wie ich will. Und hier habe ich gesagt, nein. Ich will nicht nur, dass du mir den Alkohol wegnimmst, ich will, dass du mich an dich bindest. Das ist mein Wunsch. Ich will von dir nie wieder, ich will mein Leben jetzt wirklich aufrichtig, ernsthaft neu beginnen mit dir. Du wirst es nicht glauben, ich bin dann nach, ich weiß nicht, ob ich 2, 3, 4 Stunden wirklich unter Flehen, unter Tränen zu Gott gekommen bin, bin ich dann aufgestanden. Und als ich aufgestanden habe, wusste ich, es ist vorbei. Ich wusste, der Abend kommt. Ich wusste, ich hatte im Keller hatte ich Bier, ich hatte Weinflaschen, ich hatte Spirituosen, ich hatte alles da. Aber ich wusste, als ich aufgestanden war, es ist vorbei. Also das kann ich nicht beschreiben.
Muss man erleben.
Das muss man erleben.
Ja.
Wenn du etwas plötzlich weißt, also eine Gewissheit in dir hast, es ist vorbei.
Aber es musste zu diesem Punkt kommen. Es musste zu dieser totalen Kapitulation.
Totale Kapitulation. Ja. Und zwar der entscheidende Unterschied. Nicht nur, Herr, nimm mir bloß dieses Problem, sondern nimm du mich ganz hin.
Ja.
Das war genau das, was ich die ganzen Jahre hinüber nicht verstanden hatte. Ich wollte ja nur, ich war egoistisch in meinem Denken. Ich sagte, Gott, nimm mir das weg, aber lass mir das andere.
Ja.
Ich habe gesagt, nein, ab heute nimmst du mir alles weg, was mich von dir trennt und ich will mit dir leben. Und wirklich, du stehst auf. Dann kam, ich wusste es, für mich war es klar. Dann kam der erste Abend. Ich kannte das aus den Gebeten von früher. Alles, wenn du betest. Und ich hatte dann morgens auch die Zuversicht. Und dann kam der Abend und was passierte? Bierflasche geöffnet.
Ja.
An diesem Abend, das war noch alles da. Alkohol in der Küche,
genau,
überall.
Die Versuchung war da.
War alles da. Es hat mich nicht im geringsten interessiert. Ich habe die Flaschen genommen, sie ausgeschüttet, die leeren in den Keller gebracht. Und im Keller hatte ich auch noch viel rumstehen. Und das Ganze stand noch wochenlang im Keller. Wirklich wochenlang. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn einer, der eine Entziehungskur hinter sich hat, ja, der darf ja nicht mehr in Berührung kommen mit Alkohol.
Genau. Wolltest du dich das selbst testen, ob es dich das nochmal versucht?
Nein.
Oder als Vorrat dalassen, falls doch?
Nein, gar nichts. Und zwar, der das erlebt hat durch eine Entziehungskur, ja, der kommt, wenn der wieder heimkommt, ja, da darf kein Tropfen, kein Schluck im Haus sein.
Genau.
Der darf nicht mal Alkohol riechen.
Ja.
Eine Schwarzwälder Kirschtorte, wo
ein paar
Tropfen Likör, irgendwas, ja, da drin ist. Sowas geht gar nicht. Die Leute, sonst wird das gleich wieder reaktiviert. Ja.
Ja.
Es war nichts davon. Ich hatte den Alkohol im Keller in Massen. Was weiß ich, 4 Wochen später gab es mal irgendwo einen Geburtstag und da gab es mal eine Torte mit, da waren Likör. Nicht, dass ich jetzt bewusst auf so, ja, eine Torte mich gestürzt, ja, habe. Ich habe so ein Stück zu essen bekommen, ich habe es gegessen, es hat mich überhaupt nicht tangiert. Und ich habe gedacht, da habe ich etwas realisiert. Da gibt es eine wunderbare Verheißung in der Bibel, wen der Sohn frei macht, in Johannes 8,
ja,
der ist wirklich frei. Das kann diese Welt nicht.
Ganz frei. Und du hast dieses Wunder erlebt.
Ich habe es erlebt. Von diesem Abend an, wo ich gesagt habe, Herr, ich habe egoistisch gebetet, ich habe falsch gebetet. Ich will keine halben Sachen. Entweder ganz oder gar nicht.
Ja.
Denn ich wusste, hätte mir Gott den Alkohol genommen, hätte ich vielleicht ein halbes Jahr später irgendein anderes Ding gemacht.
Ja.
Und ich wusste, das ist der falsche Weg. Gott hilft, wenn er hilft, nachhaltig, richtig. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich das erleben durfte.
Ja. Und seitdem bist du wirklich ein Kind Gottes und hast eine feste Beziehung zu ihm. Aber Fritz, warum müssen Menschen erst so tief fallen, bis Gott Zugang zu ihnen findet?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn alles andere nicht hilft, dann scheint das nur die einzige Lösung zu sein. Es ist ein schmerzhafter Weg, der nicht nur mich selber, ja, trifft, sondern mein ganzes Umfeld, die Familie. Letztendlich hat es aber Gott zugelassen, um, wenn ich das mal so sagen darf, um seine Macht und Liebe auf eine eindrucksvolle Weise zu demonstrieren und dir zu zeigen, auch wenn du mit den Schweinen im Dreck liegst,
ja,
ich kann dich trotzdem raushauen. Ein Wort von mir genügt. Und das hat mich so beeindruckt. Das hat mich so beeindruckt, dass ich jeden ermutigen möchte, egal wie tief. Es gibt kein zu tief für Gott. Es gibt kein zu tief. Auf der anderen Seite auch gleichzeitig mein Appell. Denk nicht egoistisch. Ja? Verlang von Gott nicht irgendwas, aber das andere, ja, so ein Teil deines Lebens in einen Teil soll er helfen, aber den anderen Teil soll er in Ruhe lassen.
Ja.
Sondern
Keine halben Sachen.
Es gibt keine
halben
Sachen. Gib, ja, dich Gott ganz hin. Kapituliere, zieh die weiße Fahne, fall auf die Knie und, ja, sag ihm, Herr, ohne dich bin ich tot. Und ich war wirklich an dem Punkt angekommen, ja, wo ich gesagt habe, für mich gibt es kein Weiter mehr. Entweder Gott hilft oder er hilft nicht, aber dazwischen, genau, gibt es nichts mehr. Ich will so nicht mehr.
Danke, Fritz. Wir merken, Jesus Christus sagt von Anfang an, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, der einzige Weg. Schauen wir auf diesen Weg. Je früher in unserem Leben, desto besser, damit wir auch diese Befreiung erleben dürfen. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Sendung Menschen im Fokus.